Oma ist gerade in der Küche. Macht einen Kuchen. Hat den Rührer ganz laut an. Kann mich nicht hören. Das ist gut so. Habe ich Zeit für mich. Kann ich mich frei machen. Werde ich wieder zum Menschen. Nach so einem Scheißtag. Du kennst das auch. Bei dir ist auch scheiße. Der Lödel wurde aus dem Kindergarten verstoßen. Die Steuer liegt noch rum. Deine 12-jährige Tochter geht jeden Abend auf Hip-Hop-Partys. Beruflich geht's auch nicht weiter. War eine scheiß Idee mit der Selbstständigkeit. Du kennst das auch. Wir sitzen alle in einem Boot. Deswegen gibt's jetzt für dich zur Entspannung eine erotische Hypnose. Bei Fest und Flauschig. Also, Füße einkehlen. Runterkommen. Zuhören. Oder wird er gleich richtig schön einhaken.
Come on and talk to me, Jan Böhmermann. Hi, Leute.
Folge 99.
Hey, yo.
Unerwartet beendet ist der Titel dieser Folge. Und das sagen wir direkt mal zu Beginn, um das Adrenalin kurz hochzupumpen. Das ist nämlich das, was jetzt die letzte halbe Stunde immer bei Olli auf dem Rechner passiert. Das ist immer alles irgendwas unerwartet beendet gewesen. Ist denn los? Hast du einen Bandwurm im BIOS? Oder
nee,
was?
Aber das MacBook ist schon so uralt, was ich habe. Das macht langsam nicht mehr mit. Da passieren merkwürdige Sachen. Nach ein paar Jahren geht das Ding immer im Arsch. Jedenfalls sind wir jetzt verbunden. Das ist die Hauptsache. Ich habe mir ein schönes Glas Rotwein gerade eingefüllt. Ich glaube, ich bin jetzt in dem Alter, wo es losgeht mit Rotwein. Und weißt du, was für einen ich trinke, Jan? Den Rotwein von ABBA. Und es gibt einen ABBA-Rotwein, den haben ABBA selber gemacht, den haben die mit ihren eigenen Füßen gestampft, das weiß ich jetzt nicht, aber es steht ABBA drauf. Und das ist wirklich, das schmeckt richtig gut. Ich bin eine richtig kleine Dancing Queen und freue mich auf die nächsten 2-3 Stunden mit dir hier beim Fest und Flauschig. Unserer 99. Sendung, ja, 99.
Es ist so ein bisschen wie kurz vor 12 irgendwie, obwohl das totaler Quatsch ist, weil wir haben vorher auch sanft und sorgfältig gemacht, gefühlt 800 Sendungen, bis ich glaube dann Henrik M. Broder und Ken Jebsen uns am Nasenring bei Radio 1 aus dem Studio rausgezogen haben und wir nicht mehr durften. Wir haben gesagt, wir wollen auch weniger Geld und die haben gesagt, nein, auf keinen Fall, ihr dürft nicht mehr. Und dann sind wir gerade so untergekommen bei Spotify. Asyl bei Spotify. Und jetzt haben wir die 100. Folge schon nächste Woche. Wir sind am 18. in der Sporthalle in Hamburg. Das ist am kommenden Dienstag. Das ist also übermorgen, wenn ihr das jetzt hier hört. Dann, da sind wir mit, glaube ich, knapp 300 Leuten. Oder wie viel sind es? Viele Leute sind es.
Du super kommst mit dem Nightliner aus Köln, habe ich gehört. Du hast ja so eine Entourage dabei. Ich fahre direkt aus Elmshorn von meinen Eltern rüber und bin dann gleich bei der Sporthalle. Ist nicht so weit. Aber du kommst wieder mit deinem ganzen Tross. Ne? Was hast du immer dabei? Genau.
Visagistin von Visavis. Dann noch jemand, der mir die Füße macht. Jemand, der mir quasi auf der Bühne die den Rücken massiert. Und natürlich die Zugeh-Mädchen. Ich habe, ganz kurz, was ich diese Woche gehört habe, ist ein Gerücht. Ich glaube, da kann man jetzt drüber reden, weil es schon lange her ist. Apropos Zugeh-Mädchen und Entourage und Geschlechtsverkehr in fremden Städten. Es trug sich zu, eine Geschichte aus der alten Bonner Republik, diese Woche von einem alten Kollegen erzählt. Der hat sie gehört von einem Friseur, der noch zu Bonner Republikzeiten in Bonn geschnitten hat. Und zwar trug es sich zu, dass John F. Kennedy, der amerikanische Präsident, der ja immer, das wissen wir, viel gefickt hat.
Deswegen nur gebumst, kaum regiert, nur gebumst. Deswegen wurde er auch vom Typen im Swingerclub, der so neidisch war, dass der so oft da rein konnte, abgeballert.
Mit dem Dildo erschlagen, John F. Kennedy war auf Staatsbesuch in Bonn, war auch als amerikanischer Präsident Westdeutschland und so. Da musste man ihm den roten Teppich ausrollen, sowieso. Und da hatte er da, ich weiß gar nicht,
und den Hotel, Penis ausrollen,
Penis ausrollen. Und er hatte Bock auf Geschlechtsverkehr. Und er war alleine und Jackie war nicht mehr dabei. Und dann hat man in Bonn ganz hektisch rumtelefoniert. Wo kriegt man denn jetzt im katholischen Bonn eine unverheiratete junge Frau, die bereit dazu wäre?
Und dann ist Genscher gekommen, verkleidet als Frau.
Nee, da musste man, das war dann in der Zeit, wo wirklich in Deutschland das noch alles so verpieft war, das war natürlich alles schwer illegal und so. Und da hat man den Geschlechtsverkehr eben noch organisieren müssen und rumtelefoniert, wer kennt denn eine Single-Frau, eine Junggesellin, die nicht verheiratet ist. Und die waren ja alle ab 21 dann sofort verheiratet und hat man am Ende, glaube ich, dann noch gefunden. Erzählt zumindest der Friseur. Und dann hat John F. Kennedy dann am Ende gesagt, was hat
den berühmten so Satz? I love the Germans.
I love the Germans, you can have the West Germany here because the sex was okay. Und damit auch wieder herzlich willkommen. Das ist nämlich das neue Markenzeichen von Fest und Flauschig. Wir sind eine inklusive Comedy-Sendung. Bei uns lacht man immer mit Olli und Jan. Wir sind keine Sendung, wo wir mit Witzen Menschen ausschließen, sondern bei uns dürfen sich alle herzhaft den Bauch festhalten und in Gelächter ausbrechen. Wir haben einiges vor. Unerwartet beendet ist der Titel der Sendung. Wir haben Sonntag, übermorgen sind wir in Hamburg zusammen. Ich habe hier was auf dem Zettel stehen. Ich habe mir tatsächlich dieses Mal, ich habe die Notizen-App entdeckt jetzt auf dem iPhone.
Oh, die habe ich immer, da schreibe ich immer Sachen hin, die Woche über, und dann weiß ich nicht mehr, was ich damit eigentlich meinte. Das ist schlimm. Weißt du, so Sachen, die ich dir erzählen will, und dann denke ich an, und dann steht hier so ein Satz irgendwie, London. Und ich weiß nicht mehr, was ich mit London erzählen will. Also ein Wort, weil ich denke, das reicht dann, das nervt auch mit den Notizen. Jetzt gerade ist diese Notiz-App steht hier vor mir. Und als erstes steht bei mir Charity-Fußball, weil ich hab wahnsinnig Muskelkater. Aber ich will dich nicht unterbrechen, erzähl du mal zuerst.
Erzähl du mal, ich habe dich gesehen.
Vorgestern war ich wieder, Insta-Story.
Ich habe wieder Charity, ein Herz genau. Für Kinder, ne?
Nee. Ich bin Kinderkicker.
Was? Nee.
Kinderkicker. Das sind Ärzte des UKEs, spielen gegen Promis, und ich bin immer da eingeladen, weil ich sogar einen der Organisatoren kenne. Mit dem habe ich früher im Docks in einem Club gearbeitet. Da war der noch neben seinem Medizinstudium Barmann und ich Türsteher. Naja, wir kennen uns schon so lange. Ich habe mitgemacht. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal mitgemacht. Danach hatten wir auch Sendung. Und wie es halt so üblich ist, es ist mir wahnsinnig unangenehm, da so dumm rumzustehen. Und deswegen habe ich auch diese Waffe Insta-Story für mich entdeckt, weil wenn du das Handy in der Hand hältst, dann musst du nur ganz wenig Interviews machen, weil da war RTL, da war NDR, da war Sat1 und alle wollten dich irgendwas fragen. Wie haben sie sich auf das Spiel vorbereitet? Was für eine gute Sache das alles ist. Und ich laufe dann immer mit dem Handy rum und mache lieber Stories, dann denken die, ich bin irgendwie beschäftigt. Man kann sich damit auch ganz gut schützen. Und ich habe irgendwie Mickey Beisenherz schwer genervt an dem Tag. Und ich weiß gar nicht wieso, aber ich hatte
so einen Bock, und der hat ein dickes Fell normalerweise. Also er ist sehr, sehr, sehr schwer zu nerven. Das will was will das bedeuten.
Ja. Und er hat auch nicht mehr Tschüss gesagt am Ende. Ich habe dann irgendwie immer Mickey bei, weil der war auch noch nicht da. Dann habe ich aus Versehen ein Trikot angezogen. Dann habe ich ihn immer gefilmt und habe dann immer hier Mickey, weil ich auch den Namen, glaube ich, es geht gar nicht gegen Mickey Beisenherz, aber der Name war früher schon bei Joko und Klaas. Der hat ja auch für Zirkus Halligalli früher, glaube ich, so geschrieben. Auch für dich bestimmt. Der schreibt auch für jeden. Keine Ahnung. Aber das ist ja ein Gagschreiber und ein sehr aktiver Mensch und ein Medientyp. Und irgendwie hatte ich Bock, dem zu nerven, aber auf so eine liebevolle Art auch. Ja. Aber ich habe gemerkt, irgendwann war genug, selbst für Mickey Beisenherz. Und der macht ja hier mit Oliver Polak, der ja auch ziemlich hart, glaube ich, ist so immer rum und so Sachen. Aber irgendwann am Ende habe ich gemerkt, alle haben Tschüss gesagt. Ja. Ich habe mit Aki Bosse, schöne Grüße von Aki Bosse, den habe ich heute
auch mal ein getroffen.
Und dann haben wir da Fussi gespielt und alle wollten irgendwie nicht ablosen. Und ich bin gelaufen und hatte ein paar richtig starke Szenen tatsächlich. Olli Dittrich hat mitgemacht. Topfit mit 61. Hat allerdings den entscheidenden Elfer vergeigt in der letzten Minute. Deswegen haben wir 4-3 verloren. Und mein Körper war bis heute Morgen eine einzige Wunde. Und das ist jetzt schon 3 Tage her mit dem Fußball. Aber es war für mich ein Startzeichen, dass ich richtig mit Sport anfangen will. Bjarne Mädel, topfit, 50 Jahre alt. Der ist ja über den Platz gelaufen. Wahnsinn. Und irgendwie war es auch eine gute Veranstaltung. Man hat was Gutes getan. Aber für dich wäre sowas, glaube ich, nichts. Und Peinlichste also war Revolverheld, ganz kurz, Revolverheld waren angekündigt. Ja. Und ich denke, wo bleiben die Jungs von Revolverheld? Und in der Halbzeitpause kamen die dann und dann wurden diese über den Stadionsprecher angekündigt. Und hier sind Revolverheld aus Gründen, weil sie gerade auf Tour sind, dürfen sie nicht mitspielen. Und dann haben sie so einmal ganz cool gewunken und dann sind sie wieder verschwunden. Ich meine, die sind jünger als ich. Die sind Anfang 30, die Typen. Ne? Und die haben gestandene Männer, wirklich. Ich meine, Bjarne Mädel, der läuft privat eigentlich gar nicht mehr. Der ist da rumgelaufen auf dem Platz, ne? Wirklich. Und all so eine Typen waren da. Und die sind dann nur gekommen, haben kurz gewunken und sind wieder gegangen, weil ihre Körper so aus purem Gold sind oder so. Das fand ich merkwürdig. Also ich meine, das sind ja auch Bremer, genau wie du. Ich glaube, in Bremer ist der Körperbau nicht so richtig stabil.
Erstmal möchte ich dieser der Behauptung entgegentreten, dass Revolverheld Bremer sind. Johannes Strate hat, glaube ich, Bremen touchiert kurzzeitig.
Ach so, okay.
Metronom einmal durchgefahren. Mhm. Nee, kommt schon aus Bremen, aber ich weiß gar nicht, wo der zur Schule gegangen ist. Auf jeden Fall ist der nicht in den Teil von Bremen, den ich jetzt als Bremen bezeichnen würde. Also wo es schwer ist, rauszukommen. Wo man das Bremen auch nicht so richtig aus einem rausbekommt. Und das ist, aber wieso müssen die denn, wenn die auf Tour sind, dürfen die nicht Fußball spielen? Die sehen doch nicht mit den Füßen.
Oder nee, dann die auch Fuß. Hier Dave Grohl hat auch, als das Bein gebrochen war, ist er wieder mit Schiene auf die Bühne und hat weitergemacht. Aber nichtsdestotrotz, es war eine schöne Veranstaltung. Jorge González war wieder da und hat Das ist seine Masche. Der Typ ist total intelligent und total smart. Sein Vater ist aus Kuba gekommen, der war 97 und ist extra für das Spiel gekommen. willkommen. Saß da im Rollstuhl aus Kuba. Hoches Papa. 97 Jahre alt. Ich weiß. Den leben die Deutschen aber. Und auch mit Recht. Das ist.
Apropos Olli, wir müssen ganz kurz mal sprechen, wo wir über die Carina, die Pflaumen sind. Die Pflaumen sind grün, die schmecken süß.
Du guckst dir das jeden Tag an, ne?
Bei meinem Freund Daniel Kübelberg, ich habe immer gesagt, was er für ein Künstler ist. Und da bin ich einfach mit meinem Polunder, ich habe nicht hingeguckt, was Carina mir rausgelegt hat. Die hatte grüne Pflaumen auf den Augen. Da hat die mir einen Pulli rausgelegt, wo drauf stand, adieu Daniel Kübelberg, gluck, 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 gluck. Und dann habe ich den angezogen. Ich wusste das nicht, dass er war doch was ganz anderes mit gemein.
Nee, der gemein. Er war ja auf Mallorca auch gerade. Aber das mit dem Pulli war wirklich der Knaller. Ich habe das gestern erst gesehen und du hast es auch da unten nochmal geschrieben mit dem Pulli. Ja. Und dann hat Jan Like sich darüber aufgeregt. Jan Like.
Ja, das ist eine schöne, das Domino-Spiel des Grauens.
Nee, du hast einfach nur den Satz von dem Pullover wiederholt. Das ist nun mal mit aller Tragik mit Daniel Kühlberg. Und ich finde das auch eine gruselige Geschichte, dass der über Bord gesprungen ist. Einfach irgendwo vor Kanada, glaube ich, war das an der Küste. Will ich auch mich gar nicht so lustig machen. Aber die Umstände drumherum sind einfach tragisch, komisch, wenn Dieter Bohlen mit seiner wirklich total emotionalen Art mit diesem Pulli anfängt, irgendwie da so eine Nachrede, 2 Stunden nachdem er gesprungen ist.
Ich habe ihn immer respektiert als Künstler. Es war nicht so, dass ich damals in den Chor mit eingestimmt
hatte. Der hat den Scheiß-Song geschrieben. Ja.
Und lustig gemacht hat und ihn einfach nur deswegen gefeatert hat, weil das ein Exot ist, sondern ich fand ihn immer als Mensch interessant. Ich habe ihn teilweise einmal in 3 Jahren angerufen. Ich rutsche in so eine Ditsche-Welt rein. Aber erstmal habe ich dann da drunter geschrieben, dass er diesen Pulli anhatte. Und dann kommt, wer ist denn dieser Jan Like eigentlich?
Der aus Tag und Nacht, das glaube ich. Oder ist das nicht der aus Tag und Nacht? Früher Berlin Tag und Nacht, so ein tätowierter, körperorientierter.
Kannst du mal ganz kurz vorlesen, was der da auf meinen Kommentar geschrieben hat? Das war so ein bisschen gallig im Abgang.
Das war mega gallig.
Das muss man vielleicht erzählen für alle, die nicht dabei gewesen sind. Dieter Bohlen ist nach dem Verschwinden von Daniel Kübelberg, der von der AIDA Luna verschwunden ist, und bevor wir jetzt, wir kommen gleich nochmal zum Thema, darf man Witze darüber machen oder nicht, das habe ich mir alles hier auf dem Zettel aufgeschrieben, der von der AIDA Luna verschwunden ist, hat er dann einen Pullover angezogen, wo drauf stand Be One with the Ocean und hat sich dann hingestellt und hat so einen improvisierten halben Nachruf auf Daniel Kübelberg gehalten, ohne zu wissen eigentlich, was genau passiert ist und
einfach mal sagen wollte, dass er... Genau, man kann doch einfach mal ein paar Stunden noch die Fresse halten und vielleicht sogar ein paar Wörter vorher zurechtlegen, anstatt zu sagen, Carina, mach die Kamera an, Daniel ist gerade vor Bord gesprungen. Da muss sofort ein Statement bei dir das Tagesschau her. Das ist nämlich das Problem. Und du hast dann einfach nur das, was auf dem Pulli war, wiederholt und dann schreibt Jan Like, die Frage ist, wer zeigt weniger Empathie? Ein Mann, der mit Sicherheit unwesentlich den falschen Pullover angezogen hat oder derjenige, der sich drüber lustig macht und mal wieder versucht, seine Minderwertigkeitskomplexe mit ein paar schnellen Likes zu kompensieren. Schreibt Jan Like Official. Ja, der kann ich sowieso nicht ab und hat auch nur drauf gewartet und das ist dann wieder zynisch und sonst was. Aber mal ganz ehrlich, wenn das nicht tragisch komisch ist, wenn Dieter Bohlen irgendwie 2 Stunden danach anfängt, so ein Statement zu halten mit so einem Pulli, dann sieht man auch einfach, dass das einfach auch, ist ein kultiger, witziger Typ. Ich habe mir die ganzen Sachen angeguckt von Harald Schmidt, der war ja damals noch gar nicht so schlagfertig und so. Ich glaube, der wurde so oft fertig gemacht, auch von Stefan Raab und von Harald Schmidt und vorgeführt in den 90er Jahren, dass er sich irgendwann, ich glaube, das kam mit diesen Büchern nichts als die Wahrheit, als er ausgepackt hat über seine Kollegen, dass er dachte, jetzt schlage ich mal zurück, jetzt zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Und seitdem fährt er halt diese Schiene. Keine Ahnung.
Ob das Hast du gesehen, dass bei dem Interview von Harald Schmidt 1996, wo Dieter Bohlen bei Harald Schmidt sitzt
und aus dem Publikum ist.
Stefan Raab sitzt im Publikum. Und ich frage mich, hat er damals schon die Sendung gehabt oder hat er da irgendwie eine Karte über Viva bekommen? Das war damals noch im Kapitol am Ring in Köln. Und ich glaube, das muss die Zeit gewesen sein. Das war die Zeit, ich glaube, wo Schmidt noch mit Brainpool die Sendung zusammen gemacht hat, mit hier Grabosch und Ralf Günther, die dann aber parallel schon angefangen haben, mit Stefan Raab an neuen Showkonzepten für ProSieben zu arbeiten und Raab sich da einfach so geil reingesetzt hat ins Publikum. Fand ich eigentlich einen ganz geilen Move und Raab hat auch alles dafür getan, dass man sieht, dass er im Publikum sitzt. Also Cowboyhut an und so.
Er hat immer dieses Cappy auf und dann dieses, ein beschissenen Look, den der Typ damals gefahren hat. Aber das ist auch egal eigentlich, wie sein Look war. Auf alle Fälle wirklich ein interessant, dass der da sitzt. Der hat ja auch bei Harald Schmidt auch immer nur so Chaoten-Auftritte gemacht. So, Harald Schmidt und er, meinst du, die haben sich ein bisschen gemocht? Nee, ne?
Was das klingt so, als wären sie beide irgendwie von der Aida Luna gesprungen. Ganz kurz, bevor wir da jetzt weitergehen, weil das wird bestimmt noch öfter passieren. Ich habe einen wahnsinnigen Witzedruck. Und das Problem ist, das Einzige, wo es einigermaßen halb öffentlich loswerden kann, aber nur eingeordnet. Das ist eine bizarre Situation. Ich finde es schön, dass Oliver Kalkofe jetzt in diesen Zeiten, wo wir alle enger zusammenrücken müssen, die Menschlichkeit entdeckt hat und nochmal eine Lanze gebrochen hat für Daniel Kübelböck, der natürlich jetzt aufgefallen ist durch so ein tragisches Ende. Es ist aber tatsächlich, ich weiß nicht genau, ob das ich kann das nachvollziehen, menschlich.
Was hat Kalkofe denn gemacht?
Hat er ein ganz langes ernstes Statement und so, und man kann sich drüber lustig machen und muss das voneinander trennen, das sehe ich auch so, und ich finde das ganz dramatisch. Es ist aber so eng verwoben und alle Leute wissen das, alle reden darüber. Es fällt mir wahnsinnig schwer, das nicht irgendwie wie so eine Art Blitzableiter komödiantisch zu bearbeiten. Ja. Diese ganzen Sachen, weil ich gucke auf die Bild.de Startseite und sehe dann, das Erste, was ich sehe, ist hier, Daniel Kübelblöcks Theaterchef Robert Mau habe ihm mehrfach zur Therapie geraten. Und dann siehst du da so einen komischen Typen in so einem zerknitterten Sakko und das Bild von Daniel Kübelberg. Es ist wahnsinnig schwierig. Entweder du machst es nicht und dann halten alle die Fresse, oder du behandelst es so, wie es ist. Es ist einfach ein tragischer Vorfall. Keiner weiß, was genau passiert ist. Juristisch ist alles erst im halben Jahr abgeschlossen, wenn man dann irgendwie entweder was findet oder einen Totenschein ausstellen kann. Bis dahin melden sich jetzt alle zu Wort. Seine ehemaligen Weggefährten von DSDS haben ein gesammeltes Statement verabschiedet. Bei Facebook irgendwie die Juliette Schoppmann und alle, die irgendwie damals schon noch mehrmals durch den Dschungel gelaufen sind, haben gesagt, sie sprechen mit niemandem drüber. Also menschlich Respekt und so. Man ist sich wohl menschlich da ganz nahe. Auf der anderen Seite wird das natürlich ausgeschlachtet und ist es eben Gegenstand von Berichterstattung. Und wie positionierst du dich da als inklusiver Comedian? Fängst du an quasi zu urteilen? Akzeptierst du das, dass das öffentlich besprochen wird und gehst damit um? Oder sagst du, ich bin besser als das und fang an, darüber zu sprechen, ohne darüber Witze zu machen? Ne?
Also ja, was denkst du? Also es bieten sich natürlich gleich unwahrscheinlich viele gute Witze an und ein paar sind auch richtig gut. Das Tragische ist, dass der halt früher schon auch immer so, wie gesagt, wie so ein mit dem Ring durch die Nase, durch die Manege gezogen wurde und dadurch berühmt wurde, weil er so eine komische Stimme hatte und so ein schwuchteliges Auftreten, für was viele Leute im Volksmund wahrscheinlich sagen würden, so, die das dann irgendwie alles bescheuert oder albern fanden. Ich wiederum hatte vor ein paar Jahren mal gehört, dass der ziemlich schlau sein Geld angelegt hat in Solaranlagen und sich rausgezogen hat, ein relativ gutes Leben führen würde. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Das war so eine Genugtuung, dachte ich, für einen Typen, der sonst auch sehr oft einfach verlacht wurde und auch sehr trashige Sachen gemacht hat, wie so ein Film Daniel der Zauberer, das habe ich mal gesehen. Der lebte schon in seiner eigenen Welt, war ein Paradiesvogel. Und genauso hat er sich wahrscheinlich auch aus dieser Welt verabschiedet, wie ein spezieller Typ. Ja, hast du gute Gags gebracht darüber in der Sendung heute?
Nein, ich komme gerade von der Sendungsaufzeichnung, natürlich absolut keine Gags darüber gebracht. Aber du merkst natürlich, wenn das dein Job ist, da ist ein großes, unbearbeitetes Stückchen in meinem Gag-Teil des Gehirns, wo man das Gefühl hat, sobald keiner zuhört und das nicht öffentlich besprochen wird, muss das irgendwo hin. Das sind dann eher so Sachen, die lässt du im Autorenraum raus, und zwar auch mit der Ansage, wenn ich das jetzt hier nicht rauslasse, dann passiert mir das in der Sendung. Und dann ist das aber auch gut. Das ist auch bei anderen Sachen, weißt du ja auch, wie das ist, wenn irgendwas Schreckliches passiert. Das Erste, was kommt, ist der schmutzige Witz. Wir haben uns übrigens echt Kritik anhören müssen. Ich habe auch viele tolle Briefe bekommen und Instagram-Nachrichten für deinen Uwe-Witz von letzter Woche. Man musste lachen, aber im Nachhinein Rape-Joke. Da kann ich nur...
Klar, das ist ein Witz gewesen, der Vortrag war witzig und es ging natürlich nicht, es ist kein Rape-Joke und da fangen wir wieder bei so einer Grundsatzdiskussion an. Was können wir machen, was nicht? Wir machen aber die ganze Zeit so viele Sachen, die so grenzwertig sind, aber wir haben so oft, glaube ich, unser Statement was genau solche Themen angeht, ernsthaft hier auch abgegeben. Und ich glaube wirklich, dass wir immer wieder von Null anfangen, wenn wir jetzt anfangen, jeden Kritikpunkt irgendwie nochmal neu aufzuarbeiten. Das tut mir leid, wenn einige Leute diesen Witz nicht so gut fanden. Ich glaube aber trotzdem, dass das jetzt kein Grund ist zu sagen, diese Sendung, tschüss, das war's, Leute, wie wie manche Leute ja immer so gerne so dann so gleich so theatralisch sagen, ciao. Ich krieg auch oft sowas zu hören. Aber in erster Linie geht es uns darum, einen guten Witz zu machen, weil wir beide viel mit Comedy arbeiten. Und manchmal, wir haben über Manfred Krugs Tod gelacht, obwohl das nicht witzig ist. Und das haben wir gemacht aus einer Situation heraus, die dumm und sonst was war. Trotzdem haben wir nie irgendwas gegen Manfred Krug. Und das weiß auch jeder. Sondern es war einfach so, weil wir beide manchmal auch Vollidioten sind und uns die Freiheit hier nehmen, so einen Quatsch zu machen.
Und ich glaube tatsächlich, dass das Blitzableiterprinzip, dass du nicht quasi dem Blitzableiter dann folgst und sagst, ja, aber der Typ, aus dem sowas rauskommt, der muss verrottet sein bis zum Erdkern. Ansonsten denkst du sowas nicht. Jeder denkt so eine Scheiße. Jeder hat schon mal in Gedanken jemanden umgebracht. Jeder hat schon mal in Gedanken jemanden irgendwie von Gewaltfantasien bis hin zu sonstigem Schweinkram. Das ist alles in allen immer drin. Wenn das nur
wir Menschen halt haben auch einen Teil
gelegentlich als Witz
bösen Gedanken. Ja, wir haben auch manchmal genau. Böse, schräge Gedanken, aber wir leben nicht danach, sondern es ist einfach manchmal da. Es blitzt in einem auf. Ich habe sehr oft Gedanken, wenn ich die mitteilen würde, du könntest deine Karriere ruinieren mit einem falschen Satz oder sonst was. Du weißt ja selber, wie schnell Sachen funktionieren. Aber man kann auch, wenn man wirklich irgendwie sich frei machen will und wir diese Sendung authentisch behalten wollen, muss man auch wirklich, also wie wenig wir hier wirklich auch schneiden in dieser Sendung und wie oft ich mich auch verrenne. Ich kriege so viel Feedback, Schlechtes auch, wenn ich anfange, eine politische Diskussion zu machen, die außerhalb von ist, Nazis sind scheiße. Und manchmal habe ich auch einen falschen Ansatz. Und ich glaube aber, wenn man Sachen diskutieren will, dann wird auch nie immer in der Diskussion um wichtige Themen jeder Satz ein Treffer sein und alles immer gleich on point sein. Und man muss damit leben, dass Sachen noch nicht richtig besprochen werden, aber man kann sich ja mal dahin arbeiten. Und ich mache mich nicht frei davon, dass ich auch Sachen sage, die bestimmt in dem Punkt, wo ich einen falschen Ansatz finde. Aber es genügt mir, also ich kann dann hier jetzt auch nicht irgendwie eine halbe Stunde anfangen, es wird die Leute langweilen, bis ich zu dem Punkt komme. Ich bin da halt auch nicht so gut wie du zum Beispiel, der sich da fundiert eine Meinung macht und die gleich hat. Manchmal habe ich die noch gar nicht und versuche die in der Aussage zu finden. Ist ein Risikospiel. So ist das manchmal alles. Aber ja.
Apropos Risikospiel. Apropos Risiko. Noch ganz kurz einmal zum Thema Daniel Kübelböck. Die Witze sind gemacht. Die werden natürlich privat gemacht und die werden nicht ausgebreitet, weil wenn wir jetzt anfangen würden, also die 7 Daniel Kübelböck-Pointen, die hier stehen, die ich jetzt quasi direkt wirklich wie so eine entsicherte Pistole rausschießen könnte, würden dazu führen, dass morgen irgendwie auf Tag 24 Dresden Edition 70 Schlagzeilen so ätzt Kult-Bömi gegen Daniel Kübelböck. Dann hast du die gleichen verlogenen Wichser von der anderen Seite, die gerade eben noch bei Dieter Bohlen drunter geschrieben haben, ja Mensch, wer ist denn jetzt zynischer? Der Typ, der auf Dieter Bohlens T-Shirt hinweist oder der Typ, der das T-Shirt trägt? Ich würde sagen, eher der Erste. Da hast du die gleichen Wichser, die auf einmal dann ihre Menschlichkeit entdecken, weil sie Bock drauf haben, dich fertig zu machen. Also auf den Scheiß habe ich keinen Bock drauf und ist auch irgendwie nicht okay. Und mal jetzt rein juristisch. Ganz juristisch, nur für das gute Gewissen oder das gute Gefühl, solange das offiziell nicht über die Bühne gegangen ist, und es kann ja sonst, was weiß ich, noch passiert sein. Das kann ja wirklich, was weiß ich, passiert sein. Ich glaube, erst in 6 Monaten ist das Ganze amtlich abgearbeitet. Das weiß ich nicht. Ich kenne nur die Geschichten mit irgendwie, aber das sind, ich will jetzt nicht diese ganzen komischen Bild.de-Gerüchte da propellieren. Nee, lass uns lieber ganz kurz mal,
aber in der Bild stand auch, dass Veronika Ferres Kinder sagen, sie wäre eine geile MILF. Hast du die Schlagzeile gelesen?
Wieso, wer von ihren Kindern hat unbedingt mit ihr geschlafen, um das beurteilen zu können? Hoffentlich geht da Carsten rechtzeitig dazwischen.
Ja, fand ich aber auch allerdings. Ja, hast du es gesehen? Meine Kinder sagen, ich wäre die perfekte MILF. Also wirklich, keiner.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man die perfekte MILF sein muss. Möchte.
Ja, und vor allem nicht für die Kinder. Willst du für deine Kinder die geile MILF sein?
Also, wenn
zieh mal wieder die Nuttenklamotten aus an, wenn wir shoppen.
Baba! Gehen. Genau. Baba, zieh die hochhackigen Schuhe an und das Wickelkleid. Und irgendwie die.
Oh. Mama, zieh die Strapse ein. Zieh die Strapse an. Mama, zieh die Strapse an.
Geil.
Mama, die geilste MILF. Mama ist die geilste MILF. Na und? Wir sind stolz drauf. Wir haben nicht viel, aber unsere Mama ist die geilste MILF.
Oh Gott. Ich würde ein bisschen Musik kurz machen.
Darf ich mich ganz kurz mal bitte über die Freie und Hansestadt Hamburg noch beschweren? Das würde ich gerne abarbeiten, bevor
ich dann nochmal in die Stadt rein... Würde ich nicht machen, weil wir da hinfahren.
Ich muss das einmal loswerden, weil ich möchte nicht mit meinen Gefühlen hier durch die Gegend fahren und am Ende dann merken, dass ich in eine aussichtslose Situation gerate, seelisch. Ich möchte das alles rauslassen. Ich habe eine Verwarnung erhalten von der Freien Hansestadt Hamburg. Ich war letztens bei der Andi-Merkel-Demo. Erstmal war da wenig los. Und dann waren da so viele Gegendemonstranten und ich habe eine Verwarnung bekommen. Anhörung!
Warum?
Sehr geehrter Herr Böhmermann! Sie
Schön mit ihr PKW mit den amtlichen Kennzeichen. B für Berlin. J1111. Ist ein Porsche, sag ich ganz ehrlich. Folgende Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Auf dem Gelände von Dom. Mit durchdrehenden Reifen ein Hakenkreuz gefahren.
Das war's nicht, du. Das waren die von 187.
Und das wäre nochmal also okay gewesen. Das wäre noch Meinungsfreiheit, aber sie waren 9 km/h zu schnell.
War das wirklich eine Schlagzeile oder was?
Nein, ich hab vom Amt einen Brief bekommen. Ich war zu schnell in Hamburg. Die Straße ist Jahnring auf dem Weg zum Flughafen. Ich war auf dem Weg zum Flughafen, um meine thailändische Freundin abzuholen.
Das war einfach der Beste, oder? Der Typ.
Das war der, habe ich gesehen auf der Demo. Oh. Ja, was willst du noch sagen?
Leidenschaft.
Argument und erster Satz in einem. Wenn der Buch schreiben würde, wäre das der erste und der letzte Satz in einem. Und du hättest beim Lesen das Gefühl, du liest ein ganzes Buch, wenn du diesen einen Satz nur liest. Wenn man das
gegen gegen Merkel!
Warum? Gegen den ganzen Park.
Weil hier eine Volksverräterin ist!
Also, Leiterin vom Land eigenes Volk verraten, sagen Sie mal. Ja. Sagen Sie euch mal. Ohne Pässe, ohne Kontrolle, Lumpenpack nach Europa lassen.
Warum muss Merkel?
Aus welchem Teil
Deutschlands? Ja, genau, wollte ich auch
sagen. Aus welchem Teil Deutschlands kommt er denn jetzt genau? Gehört wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr zu Deutschland, der Teil Deutschlands. Auf jeden Fall, habe ich 15 Euro gezahlt, Messung mit Lasergerät und Foto auf dem Jahnring. Also passt ein bisschen auf, der Verkehrsservice von Olli und Jan. Achtung, Hamburg, aufgepasst.
Auf dem Jahnring, Autoform.
Der Flitzerblitzer. Auf dem Jahnring wird geblitzt. Privat-Pkw mit dem Kennzeichen BJ1111. Ich habe mir ein Wunschkennzeichen machen lassen für meinen neuen Porsche. Ist doch ganz cool, oder? Zweisitzer. Und ich habe meine thailändische Freundin abgeholt.
Also B, ja, wegen beiden. Böhmermann. Ja, du bist ja auch gerade. Ich präsentiere mich nächste Woche. Ich bin mal gespannt, wie du. Du bist ja auch gerade in der Midlife-Crisis mit junger Freundin, Porsche und hier auf Mallorca fahren. Wir kriegen das ja alle hier gerade mit.
Ibiza.
Ich werde mich auch mit neuem Look und mit meinem neuen Style. Ich habe ja gesagt, Imagewechsel. In Hamburg in der Sporthalle. Da mach dich mal auf was gefasst.
Echt? Wirklich. Ich wollte nur ganz kurz, falls ein arabischer Clan zuhört, hier steht. Als Zeuge für meine Geschwindigkeitsüberschreitung ist hier Folgendes angegeben, LBVVÜ11. Also, was auch immer das bedeutet, der hat auf jeden Fall eine Abreibung verdient. Ich zahl gar nichts.
Der hat dich angeschissen, oder was?
Denunziant für Merkels System. 15 Euro, danke Merkel. Der Merkel direkt in, da wird die sich schön einen Monat Netflix von leisten und das war's dann. Und ich habe so
schön aber Doppel Family Account. Nee, da kann die auch noch Spotify. 15 Euro, da kann die Spotify und fast Netflix, wenn noch ein Heiermann, wenn ihr, wie heißt der Mann nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Das ist echt kein First Man.
Ihr Mann.
Wie heißt der? Ja. Joachim Sauer. Wenn der noch einen Heiermann draufpackt, dann kennt die Spotify, Amazon Prime, und dann könnt ihr richtig zu Hause mal Gas geben. Entertainment pur. Wie bei uns, wie bei Fest und Flauschig. Ich würde jetzt gerne mal wieder einen Song auf die Fidi und Bumsi Playlist packen.
Endlich
mal. Und ja, ich habe mit Aki Bosse, haben wir uns über die Band Matzen unterhalten. Und ich habe diesen Sommer so viele Festivals gespielt. Und Aki und ich haben uns oft schon getroffen. Und ich mag den so gerne. Es gibt so Bands, mit denen ist man schon so lange, sag ich mal, unterwegs, weil man schon so lange Musik macht. Die Band Matzen gehört dazu. Wurde irgendwie straflich vernachlässigt von mir. Die haben mir zu ihrer neuen Platte ein Kochbuch, und das ist ein sehr, sehr gutes Kochbuch, geschickt. Das ist irgendwie das zweite schon, was sie rausgebracht haben. Aber wirklich mit ehrlichem Essen aus dem Sauerland. Nee, wo kommen die nochmal her? Aus dem Emsland. Richtig. Und ich wünsche mir jetzt von der Band Matzen, und ich wünsche mir, dass ich die mal wieder treffe auf dem Festival, weil ich mag die Matzenbrüder und die Band, ich mag die so gerne. Und man hat sich früher öfters gesehen. Und heute gehe ich auf Festivals, und da sind da Raf Gamora und Kai Z, und man redet kein Wort. Und früher, da waren die Donuts da, da war der Aki Bosse. So ein Festival wünsche ich mir mal wieder. Vielleicht muss ich das selbst machen. Und Matzen. Deswegen von der neuen Matzenplatte das Lied, mein erstes Lied. Von der neuen Platte Lichtjahre packe ich auf die Fidi und Bumsi Playlist. Und liebe Grüße.
Ach komm. Dann mache ich auch
nach
eins
Matzen. Nach Matzenland.
Nach Matzen im Emsland. Dann mache ich auch auch einen Song von Matzen drauf. Und zwar von ihrem Album Goodbye Logik, was schon 12 Jahre her ist. Das ist so richtig, da habe ich war ich wirklich voll im Saft bei 1 Live. Und Matzen hatten, glaube ich, ihr großes Debüt. Und da fand ich von dem Album Goodbye Logik irgendwie immer gut den Song Ein Produkt. Ach und komm, was soll denn der Scheiß? Ein Produkt und natürlich die große bekannte Hitsingle. Sehe ich hier gerade bei Spotify die meisten Klicks.
Wir machen jetzt großes Matzen-Special. Genau. Und ich sag ganz ehrlich, als 2005 da war, hatte ich schon meine zweite Platte raus. Die erste Matzen kam, da wurde die so überschwänglich, wie das bei Musikjournalisten so ist, im Musikexpress als die
Matzen,
deutschen Nirvana wurden sie. Und dann war ich so gallig auf die Band. Die konnte ja gar nicht dafür, dass sie dafür geschrieben wurde und dachte, was für Wichser, die deutschen Nirvana, was bilden die sich eigentlich ein? Da war man noch jung und neidisch und danach habe ich die Platte gehört und dachte, ah, fuck, das ist auch wirklich gut. Und da habe ich die noch kennengelernt, die sind wirklich nett. Und das war halt typisch und ich muss sagen, zu meiner Stelle geschehen, da war ich auch schon 30 und trotzdem noch so ein blöder Typ. Wir sind alle kleine, doofe Trottel und wir werden alle manchmal von unserem Ego gelenkt. Matz ist eine tolle Band und jetzt haben wir 3 Songs draufgepackt. So, das war's jetzt aber auch für die nächsten 20 Sendungen mit Matzen.
Nicht übertreiben.
Genau.
Wir sind gleich wieder da und dann habe ich unter anderem noch Geschichten aus dem Bundestag zu erzählen und 7 verschiedene Sachen in meiner Liste, die wir auf jeden Fall abarbeiten müssen, die sehr wichtig sind, bevor wir nächste Woche uns in Hamburg treffen.
Geil, da freue ich mich richtig drauf. Bis gleich.
Hey Freunde, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, der 99. Ausgabe. Unerwartet beendet ist der Titel der Sendung und heute haben wir den 16. Januar. Passt ein bisschen auf. Auf dem Jahnring in Hamburg auf dem Weg zum Flughafen steht ein Blitzer, da steht die Polizei. Wenn ihr der Stadtkasse Hamburg nicht 15 Euro in den Rachen schieben möchtet oder der Bundeskanzlerin ein bisschen langsamer fahren, einfach mal 50 fahren, mal runterkommen. Lieber 5 Minuten zu spät am Ziel als 5 Minuten zu früh im Krankenhaus. Das ist ja
bald. Und die da oben machen doch nur, was sie wollen.
Sehr gut, das ist vom neuen Album von Olli Schulz. Die Texte sind von
Dieter. Die da oben, denen sind wir doch egal.
Die Texte sind von Olli, von Dieter Dehm, dem Mann, der den späten Klaus Lage groß gemacht hat. Oder auch den
wir
frühen.
Wir verpassen dir einen Denkzettel, Frau Merkel. Wir schicken dich dahin, wo du gehörst. In die Wüste.
Oder auf die AIDA Luna.
Auf AIDA Luna.
Ist das, sag mal, jetzt mal aus Marketing-Gesichtspunkten, diese AIDA Luna Geschichte. Ich habe jetzt so viele, immer wenn um den Tod von Daniel Kübelberg berichtet wurde, so viele automatisierte Werbung in die Timeline gespült bekommen, wo mir Kreuzfahrten angeboten wurden mit allen AIDAs, die es gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig gut ist für die AIDA, diese ganze Geschichte. Ich meine, AIDA ist allgemein schwieriges Thema, habe ich ja öfter auch schon mal erzählt. Kreuzfahrt für mich der absolute Albtraum.
Für die Hölle.
Absoluter Albtraum. Und ich habe mich heute mit Heinz Strunk in der Garderobe kurz darüber unterhalten, ob er glaubt, dass es Handyempfang gibt auf dem. Und da sagte einer der Maskenbildnerinnen, ja, gibt es, aber es ist ganz langsam, man muss ganz viel Geld dafür bezahlen.
Irgendwie ja, super
3 Megabyte, 30 Euro oder sowas und wieder eine Mail runtergeladen. Allein, ich würde wahnsinnig werden. Wirklich.
Clubschiff AIDA, dieses Schiff sehen wir nie wieder. Es ging unter und wir beide sind auf dieser Insel gefangen. Das ist auch ein Lied für uns beide, was mir. Jetzt sitzen wir hier. Ja.
Eine gemeinsame Single rausbringen. Die Kult-Single genau. Von Olli und Jan. Aber wo Club wir nur.
Clubschiff AIDA, dieses Schiff sehen wir nie wieder.
Nein. Ich habe hier drei Sachen auf dem Ding stehen. Erstmal habe ich eine Nachricht bekommen von Christoph aus Bremen. Das habe ich dir geschickt. Der hat mir ein Bild geschickt. Ich habe das am Mittwoch auch schon gepostet. Er schreibt mir bei Instagram. Ja, hallo Jan Böhmermann. Hier auch nochmal eine Frage bereits an Herrn Schulz gestellt, so mit leichtem, bissigen Unterton, wahrscheinlich weil du nicht geantwortet hast. Weil Christoph nun mal ein junger Mann ist und
momentan
wir wissen,
kommt
wir alle wissen.
Und time is money, ich weiß.
Ja. Wie alles um der Welt, schreibt er, kommen mehrere Plakate mit der Aufschrift Warme Brille Ausstellung in die Abschlussszene des aktuellen Mila Kunis Films Bad Spice. Habt ihr das eingefädelt? Schöne Grüße aus Bremen. Wir haben das nicht eingefädelt. Ich vermute, meine Theorie, entweder Zufall, eher unwahrscheinlich. Ich glaube, einer der Szenenbildner hört beim Bauen von Requisiten den Podcast. Und dann hat er sich gedacht, ich brauche irgendwas, was da draufsteht. Und dann hat er das gemacht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist aber natürlich eine subtile Botschaft an alle Leute. Der Film heißt Bad Spice. Und ich sehe das Foto hier. Mila Kunis küsst offenbar den Love Interest vor 2 riesigen Plakaten, auf denen in riesiger Schrift Warme Brille draufsteht. Ja, aber mit mehreren Zeilenumbrüchen, sodass du das nicht erkennst, dass es Warme Brille heißt auf den ersten Blick. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich das schon erschrickt, wenn man das dann sieht. Es ist aber nicht von uns eingefädelt. Wir haben nichts damit zu tun.
Aber es ist, wenn der Kostümmasken oder der Setmann, der das da alles eingerichtet hat, das extra deswegen gemacht hat, dann ist das ein süßer kleiner Gruß. Und sowas finde ich schöner als jetzt so ein, stell mir vor, wir sind irgendwann tot, dann gibt's einen Jan Böhmermann-Platz. Hast du auch nichts mehr von. Und dann sieht man jetzt aber wenigstens mal da in diesem Film verewigt die warme Brille und ein paar Insider werden sich immer dran erinnern. Das ist eine schöne Sache. Und wenn es nicht deswegen war, dann, wenn das jetzt doch Zufall war, dann ist der Film auch doch nicht so gut. Keine Ahnung.
Es ist tatsächlich aber ganz interessanter Gedanke, dass man so Sachen platziert, also warme Brille, es sind ja eh schon so ein paar Sachen durchgesickert oder reingesickert, die so im Sprachgebrauch auf einmal stattfinden. Das sind also quasi kleine Erinnerungen, wo auch irgendwann keiner mehr weiß, woher die eigentlich kommen. Das wird irgendwann der Wind verwehen. Und trotzdem hast du so Butterfly-Effekt-mäßig dem Rad so eine kleine Drehung verpasst, vielleicht auf einer Ebene, wo du es noch gar nicht erahnst, wie eigentlich. Und apropos Jan Böhmermann oder Olli Schulz-Platz, ne? Ich habe kürzlich in Bremen im Grashoff war ich da, weil ich immer da mal hin wollte. Es gibt ein ganz, ganz, eigentlich das teuerste Bistro, was es so in Bremen gibt. Das ist so ein gut bürgerliches Ding. Und da hat Loriot früher immer, wenn er in Bremen seine Sachen gemacht hat, gegessen. Mhm. Und da ist nämlich jetzt der Vico von Bülow-Platz. So ist ja sein bürgerlicher Name. Und ich habe das immer war nie da und habe jetzt gedacht, okay, jetzt setze dich mal dahin und habe irgendwie so einen Salat gegessen. Kennst du Restaurants, wo die Karte so fancy ist, dass du dich nicht traust, was zu bestellen, dann bestellst du das, was am ähnlichsten nach dem klingt, was du irgendwie kennst. Und habe ich einen Salat bestellt mit Lachsforelle und dachte, das wäre Lachs, aber es war natürlich Forelle. Was mich schon kulinarisch überfordert hat. Und dann saß ich da und habe dann am Loriot-Platz gesessen, weil ich dachte, ich wollte mir das mal angucken. Ist aber für das Lebenswerk von Loriot einigermaßen, weiß ich nicht, ob das jetzt ihm so richtig gerecht wird. Ich glaube, der hat an anderen Stellen mehr Eindruck hinterlassen als im Stadtbild von Bremen.
Es gibt eigentlich wenig so Plätze oder so, wo du denkst, also der Beatles-Platz ist auch in Hamburg, das ist auch eine traurige Sache. Ich habe eine E-Mail bekommen, habe ich das schon mal abgespielt? Spanferkel, Schulter, Cross, mein Lieblingsessen beim Italiener. Ich habe ja gesagt, es klingt wie ein Fußballverein, Spanferkel, Schulter, Cross oder wie die neue...
Oh, was war das? Eine Punkband. Das kam per Mail rein.
Ja.
Spandeckel, Schulter, Cross. Du trägst die Schwarte am rechten Fleck. Spandeckel, Schulter, Cross. Du trägst die Schwarte am rechten Fleck. Fest und flauschig.
Ich lieb das ja, wenn Leute sowas machen. Super. Können wir nächste Woche als Intro benutzen. Vielen Dank an Florian. Der hat das nämlich geschickt schon vor ein paar Wochen. Hier kommen immer so viele Sachen rein. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten. Manchmal fällt es mir wahnsinnig schwer.
So, eine Sache habe ich noch.
Du hast sieben Sachen.
So viel ist es jetzt nicht. Ja. Doch, es sind sieben Sachen, aber ich will jetzt das auch nicht überfrachten. Wir müssen ein bisschen was für nächste Woche aufbewahren. Ich habe eine Nachricht bekommen von, jetzt habe ich den Namen nicht, scheiße. Das ist vielleicht auch ganz gut so, weil man es dann anonymisieren kann. Hallo Jan, ich bin momentan in Amerika an der University of Beep für Journalismus eingeschrieben und hatte letzte Woche die Möglichkeit, in einem Kurs Beep zu treffen. Beep ist der Vorstandsvorsitzende von eines großen amerikanischen eines großen Fernsehsenders. Im Rahmen des Wahlkampfs hat er Donald Trump in seinem Büro besucht und interviewt. Ich habe ihn gefragt, wie es dort riecht und aussieht, weil ich mich erinnert habe, dass du dich das in einer Folge fest und flauschig gefragt hast. Wie riecht es bei Donald Trump im Büro? Und sie hat dann tatsächlich die Frage gestellt an diesen Piep. Seine Antwort war, also aus erster Hand, sein Büro ist wahnsinnig unordentlich, in Klammern, messy as his mind, also so durcheinander wie sein Gehirn oder seine Gedanken, sein eigenes Buch in mehrfacher Ausgabe zu Säulen am Tischrand aufgebaut, an den Wänden überall Selbstporträts, seine Sekretärin heißt Adele und er schrie in einer Tour nach ihr, das Büro roch laut Piep stark parfümiert nach Reichtum und Bambus. Das wäre eine Beschreibung aus erster Hand von Donald Trumps Büro, und zwar nicht das als Präsident, sondern im Trump Tower. Und wo wir diese Woche den 11. September hatten, das war eine legendäre Szene, Donald Trump, ich glaube im Gespräch mit CNN, als die Türme eingestürzt sind und das allererste, was ihm einfiel, Stichwort Dieter Bohlen und der Pullover von Daniel Kübelberg, war, ja, jetzt wo das World Trade Center nicht mehr steht, ist ja mein Trump Tower das höchste Gebäude von Manhattan. Ist ein Halbsatz, den er wirklich gesagt hat, Und in der Trump-Doku, die ich letztens bei Netflix gesehen habe, auch eine legendäre Geschichte, Flugzeugabsturz, weil er zwischen Atlantic City und sein Helikopter ist abgestürzt, der Trump-Helikopter, mit seinem Geschäftsführer drin, der immer zwischen Atlantic City und New York pendelte. Und das Erste, was er dann sagte, in dem Ding hätte ich drin sitzen können. Und er hat es komplett auf sich gedreht. Da ist quasi einer seiner wichtigsten Geschäftspartner abgeschmiert und gestorben. Und das Erste, was er sagt, ich hätte um einen Haar wäre ich auch drin gewesen, Glück gehabt.
Der Typ ist, ganz ehrlich, bald ist es ja auch vorbei. Dann ist aber das wird spannend, was dann passiert, wenn er abgewählt ist. Also gehe davon sicher aus, dass er abgewählt wird. Also davon gehe ich ganz sicher aus. Dann wird es aber interessant, wie es dann weitergeht.
Ich wäre mir da gar nicht so sicher. Diese Woche waren in New York die Wahlen und angetreten ist Miranda, die Lesbe von, ist sie lesbisch von Sex in the City? Es gab die MILF, gab die Carrie, die Brünette und dann Miranda. Cynthia Nixon ist eine der Kandidatinnen für die Demokraten gewesen und Andrew Cuomo ist ihr Gegenkandidat. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, weil heute erst Mittwoch ist. Ich bin mal gespannt. Ich kann einen Tipp abgeben. Keine Ahnung.
Ja. Ist auch irgendwie Keylock oder wie das heißt. Heute wird das neue iPhone vorgestellt. Hast du das nicht angeguckt, die Übertragung?
Ich hatte keine Böcke mehr. Ich habe das Gefühl, Apple hat mich ein bisschen verloren. Ich war kürzlich in einem Apple Store in einer großen deutschen Stadt, weil ich mir eine Festplatte kaufen wollte. Und da hat mich der Apple-Verkäufer angesprochen, weil das wohl im Podcast gehört hatte, was denn mit meinem iPhone X, das ich damals irgendwie nach 8 Wochen wieder umgetauscht habe, weil es mich so fucking genervt hat, mit diesem Face-ID, was ist denn, warum denn und so. Ja, habe ich gesagt, Face-ID ist scheiße. Lieber ab und zu mal falsch draufdrücken, Fingerabdruck, weil dein Daumen nass ist, als andauernd von seinem eigenen Telefon nicht erkannt werden. So, fürs nicht erkannt werden hat man demente Großeltern oder Urgroßeltern.
Eigentlich mit dem Neuen, dass es nur noch mit Gesichtserkennung geht auch?
Dieses Problem, dieses iPhone X, da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich, wirklich habe ich keinen Bock drauf. Und ich gucke mal kurz auf die Homepage, was da Neues vorgestellt wurde. Müsste ja alles jetzt zu Ende sein. Ist mir aber wirklich, selbst in unserer Gag-Truppe da irgendwie, hat keiner mehr Bock da drauf. Apple-Witze hat keiner mehr Bock drauf, will keiner mehr mit, interessiert sich niemand mehr für. Big News.
Nee, das stimmt.
Introducing Apple Watch Series 4.
Ach, ist die Leute scheiße, haben, die Leute, weißt du was, die Leute haben auch keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Nochmal wieder, noch verbessern, noch mehr Technik. Was die Leute wollen, ist wieder Menschlichkeit. Die wollen wieder unter die Menschen gehen. Die wollen wieder Partys haben. Und genau deswegen haben wir eine Rubrik ins Leben gerufen, die dafür sorgt, dass die Leute wieder rausgehen auf die Straße und sich nicht mehr irgendwelche Pressekonferenzen
angucken. Schön moderiert, John Mendt. Schön übermoderiert,
Dankeschön.
John Mendt.
Dankeschön. Habe ich alles von dir. Weißt du was, und das genau habe ich alles von dir gelernt. Nach 7, 8 Jahren fange ich ein bisschen an, deinen Duktus zu übernehmen. Und deswegen ist es jetzt mal wieder Zeit für einen Teil, für eine Rubrik, auf die viele, vor allem viele Partyfans warten. Es geht los. Hier ist
Hallo, liebe Sue,
wie geht's dir denn heute?
Ich bin grundlos gut gelaunt heute und vollgefressen. Es gab Carbonara.
Das sind die schönsten Tage.
Ja, ist wirklich so.
Was gab es denn zum Abendessen bei dir?
Carbonara.
Oh, mit Sahne oder ohne Sahne?
Mit Sahne. 320 Milliliter kommen da rein.
Und, aber nicht aus der Tüte, sondern einfach Eier, Sahne.
Genau, 4 Eier, 50 Gramm Parmesan.
Eigelb, ne? Eigelb.
Ich hau das ganze Ei rein.
Wirklich?
Das ganze Ei, okay.
50 Gramm Parmesan, 320 Milliliter Sahne, Salz, Pfeffer und Speck.
Soll ich mal ganz kurz die Geschichte von Spaghetti Carbonara erzählen? Haben wir die Zeit dafür? Es geht ganz schnell.
Na klar.
Man denkt, es ist ein uritalienisches Gericht, ist aber tatsächlich erfunden worden, ist kein Scherz. Von den amerikanischen Besatzungssoldaten, als sie Italien von Süden aufgeräumt haben und immer von der Gustav-Linie sich irgendwie über Monte Cassino bis hin nach in die Po-Ebene gekämpft haben gegen die Deutschen, da haben die Amerikaner tatsächlich, die haben Trockeneipulver dabei gehabt immer und haben sich dann mit dem, was sie gefunden haben, nämlich Pecorino zum Beispiel in der Toskana, also der Käse und was es halt so gab, also Ei, Trockeneipulver, Wasser und Pecorino, haben die sich ihre Nudeln gemacht und hatten aber auch nur einen Topf. Deswegen hatten dieses Blechgeschirr und haben deswegen die Nudeln gekocht und die Soße dann direkt da drin zubereitet. Und daher kommt Carbonara, wirklich erfunden von amerikanischen Besatzungssoldaten im Zweiten Weltkrieg. Nichts Italienisches. Wirklich nicht.
Na, sieh mal. Ja,
und weißt du was? Das, und weil du so eine Storys kriegst, hast du auch so einen Schlag bei Frauen, weil du nämlich genau so eine Storys immer erzählst, kurz bevor es abgeht. Das ist eine von den berühmten
Baby, warte ganz kurz.
Was ihr nicht wisst, ich erzähle mal aus dem Nähkästchen. Wenn Jan fertig ist mit der Aufzeichnung, ne, vom Neo-Magazin, dann gibt es nämlich oben noch so eine Kantine. Da sitzen dann alle Mitarbeiter und da sitzt Jan und es ist meistens innerhalb kürzester Zeit eine große Traube an Leuten. Und Jan erzählt früher, beharrt.
Um mich herum.
Genau, um dich herum, genau. Große Traube. Und dann sagt er, ja, hier bei Schmidt haben wir das damals so gemacht und hier so weiter. Und am Ende sagt er, wir kommen noch mit was trinken. Dann kommen so 3, 4 Visagistinnen mit und noch irgendwelche anderen. Mhm. Und dann sind da auch noch Frauen im Weinkeller. Da kennen sie ihn schon alle. Und dann irgendwann kommt die Carbonara-Geschichte. Und wer dann noch bleibt, der kommt mit nach Hause zu filmen.
Der wird ausgesucht. Manchmal sind es auch 2 oder 3, weil die Geschichte wirklich fesselnd ist.
Und auch immer, es endet immer damit, ich nehme die ganzen Eier. Das ist auch bei ihm genauso. Das ist eine von den berühmten Böhmi-Geschichten.
Ja. Die man sich so erzählt. Ja, gut. Ja, ist, aber das ist schön,
dass ist eine schöne Geschichte.
Wirklich wahr.
Aber jetzt zum Partyhopping.
Ja, Entschuldigung.
Lass den Jingle nochmal ablaufen,
weil so geil ist. Ja, warum denn nicht? Komm her.
Come on.
Partyhopping. Yeah, 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 yeah.
Die coolsten Clubs Europas.
Partyhopping.
Vorgestellt von Sue Holder.
Ich habe so süße Jungs kennengelernt. Auf einer Party in Siegburg, in der Klangfabrik.
Das war Siegburg. In Siegburg, bei Köln oder wo ist das
Siegburg,
nochmal?
Siegburg, an der Sieg, nee, Sieg natürlich. Siegburg-Bonn, der berühmte ICE halt auf dem Weg nach Frankfurt.
Eine Top-Location für Mega-Events. Also kriegt von mir 4 von 5 Sternen. Oh. Und ich war auf einer Party, die hieß Paarungszeit. Die Party für alle einsamen Herzen. Und da kriegst du so Neon-Flirtbänder, die signalisieren deine Flirtbereitschaft.
Originell.
Ja, ich bin heute zu allem bereit. Gelb, mal schauen, was geht. Rot, nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte überall grüne Bänder.
Band?
Natürlich grün.
An allen
grün,
mit Thema des zu grüne Bänder.
Ja,
überall
aber
grün.
Muss ich ja. Muss mich ja. signalisieren.
Und also was sind das für Typen in Siegburg? Wie ist, was sind das für Menschen,
So Menschen, die gern Cowboy-Hüte tragen, wenn sie ausgehen.
Okay,
weißt du,
cool.
Was ich meine? Und so
ich weiß, was
Muscle-Shirts, gut trainiert. Ja.
Ein Dancefloor oder mehrere Dancefloors?
4 Dancefloors und du kannst für 70 Euro ein Fass Bier bestellen. Und dann,
nicht im Ernst?
Doch.
Kann man das irgendwie rausnehmen oder gibt es dann Ärger von den Anwohnern?
Du kannst das auch mit rausnehmen.
Und
wer
das wird von so einem Bernardiner, ne? Von so einem Bernardiner wird das Fass am Hals reingetragen auf die Tanzfläche.
Ich habe das Gefühl, dass ihr die Rubrik nicht ernst nehmt.
Natürlich nehmen wir die ernst, das ist die geilste.
Ich habe das Gefühl,
so, pass auf, wer von 24 Uhr eincheckt, der kriegt alle Getränke für 2,50 Euro. Und da kannst du ja nur einen guten
Alle
Abend
Getränke?
Werden. Alle Getränke
ist,
für 2,50 Euro.
Ist das nicht illegal? Muss nicht immer Wasser günstiger sein
ist
oder so?
Ist doch egal.
Kann man sich auch ein Private Table mieten? Gibt es ein Private Table, so VIP-Bereich, wo man so ein Table hat mit Freunden, wo man sitzen kann mit einer Shampoosflasche?
Das finde ich noch raus. Das habe ich nicht geschafft bis zu dieser Frage. Da war ich schon unterm Tisch.
Türpolitik?
Open-minded.
Open-minded, alles klar. Wie ist die Bahn- und Busverbindung?
Ah, ich bin mit der Stretch-Limo, weiß ich nicht. Muss ich nachreichen, die Info?
Aus Berlin mit der Stretch-Limo nach Siegburg gefahren.
Inzwischen läuft es richtig gut mit dem Partyhopping.
Kurzen McDonald's-Stop irgendwie in Offenbach.
Ja.
Und dann geht's weiter schön nach Siegburg. Mhm. Vielen Dank, Sue. Das
ja, sehr gerne.
Macht Lust auf
ganz
mehr.
Kurz, nächste Woche, wenn wir in Hamburg sind, möchte ich, dass du den heißesten Club in Hamburg vorstellst. Und dann will ich eine extra lange Jingle abspielen. Und an unsere Zuhörer, die dann da sind, wenn dieser Jingle läuft, dann will ich einmal, weil wir können euch nichts anderes bieten, weil wir kommen ja jetzt ohne Big Band oder so. Wenn der Jingle läuft, einmal komplett ausrasten und danach sofort wieder sitzen, damit wir so kurz ein bisschen Interaktion
oder
haben.
Oder wir machen dann gemeinsam Partyhopping an dem Dienstagabend noch mit Leuten.
Oh ja,
dass
gerne.
Ich mit den Leuten
super
los.
Gerne. Super gerne. Ich habe am Mittwoch Aufzeichnung. Am nächsten Morgen muss ich wieder in Köln sein. Komme ich super gerne mit. Nach die Nacht zum Tag.
Ich mache das mit den Leuten einfach vor Ort.
Dankeschön. Nee,
so lange Carbonara-Geschichten, bis alle zum Orgasmus kommen.
Das war
Partyhopping.
Partyhopping. Die größten Clubs Europas.
Partyhopping.
So, Janni, ich würde noch.
Ja, wo ich gerade Orgasmus gesagt habe, ist mir aufgefallen, was für ein erschöpfliches Konzept Orgasmus eigentlich ist. Irgendwann weiß man ja, wie das funktioniert. Ob sich der Körper nicht mal langsam, vielleicht auch während...
Regeneriert vom Orgasmus.
Nee, ob der Körper mal ein anderes Belohnungskonzept als Orgasmen sich ausdenken kann. Dass man, weil man weiß ja, allmählich weiß man, wie es funktioniert und so. Ja. Hat man jetzt ein, zwei Mal mitgemacht. Und dann, ob es nicht irgendwie, dass die Evolution vielleicht während wir noch leben, sich weiterentwickelt und mal was Neues passiert. Dass einem, keine Ahnung, beim sexuellen Höhepunkt das Ohr abfällt oder sowas. Einfach auch was völlig jetzt, Neues.
Ja, es klingt jetzt sehr nüchtern, Jan, aber als Typ, der 6, 7, 8 Jahre älter ist als du, kann ich dir sagen, die Evolution hat das schon so geregelt, dass das Belohnungssystem mit Mitte 40 bei weitem nicht mehr der Orgasmus nur ist, sondern einfach auch wirklich ein schönes, gutes Tiramisu im Unterhose und Unterhemd auf dem Bett. Und dabei Netflix gucken, dass das tatsächlich das Belohnungssystem, und es ist wirklich so, es gibt diese Männer, die auch das, und ich glaube, es gibt Männer, die haben auch noch im hohen Alter eine hohe Sexualität. Ich will aber auch nicht wie Karel Gott mit 75 noch irgendwie eine 19-Jährige jeden Tag durchrammeln müssen. Das ist irgendwie.
Vor allen Dingen müssen.
Ja, natürlich musst du das, ich meine, die fordert das ein. Das ist aber auch ihr gutes Recht als 19, also ich meine, als 19-Jähriger, als junger Mensch, es ist, aber ganz ehrlich, du bist irgendwann, man sollte auch im hohen Alter mit 44 dann versuchen, wenigstens an seinem Lebenswerk noch ein bisschen zu feilen, weil ganz am Ende sagt keiner, er hat richtig viel bis zum Ende rumgebumst. Was für ein geiler Typ. Und wenn du weißt, also das Belohnungssystem, es ändert sich automatisch. Und ich finde es bis jetzt auch noch gar nicht schlimm. Ich glaube, dass junge Frauen das dann gut finden, älteren Männern das, weil es heißt ja immer, dass ältere Männer altern besser als Frauen. Was ich gar nicht mal so finde unbedingt. Aber es gibt dann so jüngere Frauen, die machen sich dann, ah, guck mal, der ist schon so alt und so. Und ich denke, ja, ich bin schon so alt, ich muss den ganzen Hassel nicht mehr mitmachen. Ich gehe schon, wenn noch überall die Aussicht ist, da könnte noch was gehen, dann gehe ich schon nach Hause, weil ich weiß, da geht auf alle Fälle noch was. Da geht auf alle Fälle der Fernseher an und da geht nachher irgendwie das Licht aus und am nächsten Morgen wieder auf und ich habe meine Ruhe und habe trotzdem irgendwie einen Orgasmus mir anders organisiert. Da gibt es alle Möglichkeiten heutzutage.
So, nun bestelle ich mir einfach einen übers Internet von Zalando. Und wenn mir den nicht gefällt, dann tausche ich ihn um. Ja, okay, so viel zu diesem Thema Orgasmen, hätten wir das abgehakt. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Und das eine ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, die immer mehr in meinen Aufmerksamkeitsfeld reinsickert. Und ich möchte das vielleicht mal ansprechen, bevor es zu spät ist. Es gibt immer mehr Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die alles haben, die vielleicht auch aus so einem komischen Orgasmus, ja gut, und was kommt jetzt, Feeling heraus, zu neuen Ufern ausbrechen, die ihren Jagdschein machen. Namentlich zwei bekannte prominente Persönlichkeiten, die sich kürzlich via Social Media dazu bekannt haben. Der eine ist der Vorsitzende der Liberalen Partei, ein grundanständiger, ehrenhafter Mann namens Christian Lindner, der jetzt einen Jagdschein gemacht hat, habe ich in zwei Zeitungsinterviews gelesen. Und der andere ist der Staatssekretär im Bundesministerium für Verteidigung, der ehemalige Generalsekretär der CDU, Peter Tauber. Auch der hat einen Jagdschein gemacht. Und auch mehrere Leute aus meinem weiteren Bekanntenkreis liebäugeln damit. Und zwar mit so Begründung wie, wenn ich Fleisch esse, möchte ich es selber schießen und so. Jetzt den totalen Wahnsinn in Form eines Jagdscheins hinterher zu jagen. Leute, ganz ehrlich, kümmert euch mal lieber um die Oma in eurem Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss, anstatt loszulaufen und die wenige Restfreizeit mit was zu verbringen, was ein absoluter durchgeknallter First World Scheißwahnsinn ist. Und angeschlossen daran Auswüchse des zügellosen Individualismus, Tiny Houses. Ich habe jetzt zwei Dokus gesehen über hochneurotische Ingenieurinnen, die ihr Leben umkrempeln, Downsizing machen, alles verkaufen, nur noch irgendwie zwei Unterhosen und drei Tampons haben, das alles auf 3 Quadratmetern in so einer Holzhütte, die sie auf so einem Anhänger hinter so einem riesigen SUV durch Nordrhein-Westfalen ziehen. Ja, Entmaterialisierung. Ja, ja. Und die leben dann in Tiny Houses. Das ist quasi das Gegenkonzept zum alt gewordenen Ficker, dass man die Neurose muss sich irgendwo anders manifestieren, außerhalb des Penises oder des Körpers, und dann werden eben Tiny Houses gebaut. Wie wäre es denn einfach damit, wenn man anfängt, quasi Normal Houses einfach affordable zu machen? Wäre das nicht mal ein Trend, an dem man sich vielleicht mal ransetzen könnte, statt die Leute jetzt mit irgendwelchen, und dann werden noch so Dokus gedreht von so neugierigen WDR- oder NDR-Reporterinnen, die dann fragen, wie ist das Leben im Tiny House? Ja, scheiße, wenn das Kamerateam weg ist natürlich, weil es ist nass, es ist klamm, du hast morgens dieses feuchte Schlafsackgefühl im Tiny House. Und da kannst du mir noch was erzählen. Es gibt nichts Beschisseneres, als
ist ein gut ausgebildeter Ingenieur zu sein
und auf irgendeinem fucking NRW-Campingplatz mit Dauercampern abzuhängen, weil die Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen nicht genehmigen, dass das Tiny House an einem geilen Ort steht. Das sind so kleine Hütten, wo alles drin ist, wo du dann auf 10 Quadratmetern kannst du dann, ist dann alles. Eine Einbauküche von Bulthaupt, ein tolles Federkernmatratze, ein Sofa von, mit, und eine Duschbad, aber nur wenn man das Wasser anschließt.
Das nervt total. Gib
mal ein Tiny House bei Google. Das nervt total. Und der Menschenschlag, der da drin ist.
Das klingt schon so, ja.
Das ist wie ein Paar, was obwohl die biologisch dazu in der Lage ist, sagt, ja, wir haben uns bewusst gegen Kinder entschieden. Und das ist der Beginn, es gibt kein Halt im Wahn. Dann fangen die Leute an, sich in so eine Gruppenneurose als Paar reinzureden. Und der ganze Verwandtenkreis wird mit eingepannt. Und ich, ja, und ab und zu ziehe ich mit meinem Tiny House auch einfach, wenn ich Lust habe, kann ich einfach die Anschlüsse abmachen und dann fahre ich mal raus am See. Ja, bis einer vom Ordnungsamt kommt und hier 15 € Strafzettel dahinter. Wir leben hier nicht in
mit dem Tiny House auf die Nazi-Demo, genau, mit dem Tiny House auf die Nazi-Demo.
Du, ich bin am Wochenende bei einer Anti-Merkel-Demo gewesen, im Tiny House. Das war super. Ich bin auch morgens aufgestanden und stand direkt in der Kundgebung. Und dann kam Beatrice von Storch, da haben wir drin noch mal ein bisschen auf der Federkernmatratze rum. Und ich habe hier einen Espresso gemacht aus meiner Miele-Maschine. Scheilatte aus meiner Miele-Maschine. Nee, Tiny Houses, ganz ehrlich,
ja.
Überhaupt diese Jan-Leit-Tätowierungen, Tiny Houses, Leute machen einen Jagdschein. Ich fasse das mal intern zusammen, das ist eine Arbeitshypothese. Der Individualismus hat sich in eine falsche Richtung entwickelt und zwar zu weit in Richtung Individuum. Man muss ein kleines bisschen mal vielleicht die Gruppe mitdenken. Ist nicht ganz so geil, wenn sich in Innenstädten Leute keine Wohnung mehr leisten können, aber gut ausgebildete Leute irgendwie gezwungen werden, sich in Tiny Houses rein zu neurotisieren.
Und wenn hier ein Tiny House vor meiner Wohnung steht, dann hau ich das in der Nacht kurz und klein. Das zündet ja, nicht an.
Oder ich weiß nicht, ob wir befugt dafür sind, aber vielleicht können wir einfach mal das, wer ein Tiny House sieht, einfach mal gegen.
Einen kleinen einen kleinen Pimmel mit dem Edding von außen anmalen an die Wand.
Mit einem Bordmarker, den man abwischen kann.
Oh Gott, das gibt's ja, das werden wir
Bordmarker, kein Edding, Bordmarker. Auf die Fensterscheibe.
Ja, wenn kein Bordmarker, dann geht auch ein Edding notfalls. Aber am liebsten erstmal Bordmarker, stimmt.
Ja, aber, so aber weißt du, auch diese komischen Trottel-Tätowierungen und das Ausweiten von Ohrlöchern. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Leute, es ist vielleicht einfach ein bisschen zu viel Zeit mit sich alleine verbracht. Dann vielleicht mal sich umgucken und mal gucken, ob man eventuell die Probleme, die es gibt, nicht anders lösen kann, als das so individuell mit sich auszumachen. Wirklich der Trend, in Köln kriegst du keine Wohnung, ja, dann baue ich mir ein Tiny House für 30.000 €, kaufe mir so einen komischen Anhänger und einen fetten Q7 irgendwie für 80.000 €. Da habe ich 160.000 € ausgegeben und habe alles, was ich brauche. Downsizing. Und dann diese komischen, neurotischen Gespräche.
Aber haben die nur ein Tiny House oder haben die auch noch eine normale Wohnung? Oder
die müssen dann wie so ein Obdachlos, vielleicht bei einem Junkie vom Kotti kommt immer unter, wenn es irgendwie arg zu kalt ist oder sowas. Oder das Ordnungsamt dann irgendwie den TÜV kontrolliert und das Tiny House abgeschleppt hat. Oder wenn sie Ärger mit dem Dauercampingplatz haben, auf den sie das Tiny House gestellt haben. Es gibt in Deutschland nicht die rechtlichen Möglichkeiten für Tiny Häuser, außer du bist Großgrundbesitzer. Und dann kannst du halt deine Kinder im Tiny House wohnen lassen, während du drin im geilen Villa-Haus sitzt und guckst, wie die Kleinen im Tiny House abhängen müssen. Tiny House, Alter. Ehrlich, Tiny House und dann ein Jagdschein. Ja, und wenn ich Hunger habe, dann gehe ich einfach raus und schieß mir ein Wildschwein. Weißt du was, fick dich, ehrlich. Geh mal lieber, guck mal, ob irgendwie deine Stadt noch Genossenschaftswohnungsbau hat und versuch mal, dich darum zu kümmern, dass du irgendwie mal vernünftige Preise in deiner Nachbarschaft bekommst, mietmäßig. Oder am allergeilsten irgendwie sich mehr Familienhäuser kaufen und dann selber rausfahren als Vermieter im Tiny House abhängen, Alter. Fick dein Tiny House, wirklich. Tiny House, ey.
Das ist kleines Haus, klingt halt scheiße.
Also alleine, dass es dafür keinen deutschen Ausdruck, dass es keinen deutschen Ausdruck dafür gibt, würde mich misstrauisch machen. Alles,
genau, ist doch nichts Deutsches.
Nein, alles, wo es nur amerikanische Ausdrücke für gibt, generell erstmal kurz überprüfen, ob das kulturell hier, ich sag mal, europäischen Verhältnissen überhaupt standhält. Ist ja schon ein anderer Kontinent, sag ich mal so. Jetzt mal europaweit gedacht. So, absolut. Das war der kleine Rant, das wollte ich mal loswerden. Ich habe es mir extra aufgeschrieben und dahinter steht Tiny House, fick dein scheiß Tiny House, steht hier dahinter. Ist es aber auch, also nicht ganz so kompromisslos gemeint, wie es klingt. Wenn ich das Angebot bekäme, in einem Tiny House mal was zu essen oder sowas, würde ich vorbeikommen. Aber mit der Einstellung, dass das alles keinen Sinn macht. Aber lieb gemeint.
Vielleicht baut uns ja einer ein Tiny House, ein kleines, wo wir dann moderieren können irgendwann zusammen. Wenn wir rausgeschmissen werden bei Spotify, so ein Piratensender, dass wir im Tiny House moderieren müssen, irgendwo im Sachsen.
Stadtverdichtung.
Stadtverdichtung.
Ey, Ja. Eine Sache noch, weil ich das kurz sagen muss. Kürzlich hat mein ein alter Kollege von mir gesagt, hast du komisch, Sonntag lief gar kein Spiegel TV. Da ist mir
das läuft jetzt montags.
Ja, läuft jetzt montags. Genau, musste ich ihm dann sagen, ey, nee, alter Kollege, das läuft jetzt immer montags und zwar schon seit einem halben Jahr, dass wir aufgehört haben, den Menschen in Erinnerung zu rufen, dass sie Spiegel TV gucken sollten. Diese Woche war nämlich auch, das hat mich auch ein bisschen inspiriert, Stadtverdichtung, Thema bei Spiegel TV.
Was mich bei Spiegel TV nervt, ganz kurz mal, wenn ich das auf dem Rechner sehen will, dann springt das Video nicht an. Kennst du das auch? Man kann das im Fernsehen sehen und dann hier die ganze Sendung nochmal und dann drücke ich drauf und dann passiert nichts und dann reloade ich den Flash-Player und alles und es kommt einfach nichts. Es kommt die Werbung und könnt ihr das mal, kann mal einer von Spiegel TV bei mir ins Schloss vorbeikommen, einfach über einen Krokodilgraben springen und dann mir mal ganz kurz das einrichten. Das würde mich mal interessieren. Das nervt mich total, weil ab und zu denke ich abends, Füße hoch, eingegelt und dann nochmal Spiegel TV. Und dann kommt nichts. Ich guck, es kommt einfach nichts. Ich habe meinen Krüger kennengelernt, wo ich noch konnte. Nee, nicht kennengelernt.
Was ist das für ein Gedankensprung?
Weil ich hier gerade, ich bin gerade auf bild.de, weil ich gucken wollte, ob noch irgendwas Spannendes passiert ist. Und hier ist gerade Darmbakterien töten Ägypten-Urlauber. Und da ist ein Typ zu sehen, der sieht aus wie Mike Krüger ohne Haare. Tut mir leid für den jetzt darum gesehen. Und da habe ich gerade gedacht, ich war nach dem Charity-Fußballspiel mit Olli Dittrich noch beim Italiener. Und es war total nett. Und dann kam Mike Krüger rein. Und ich saß dann da so und ähnlich gesagt, come on, die Supernasen und so. Und ich weiß, er hat dieser Gag um seine große Nase. Er kam rein, sah frisch aus mit seiner Ehefrau. Wir sitzen alle am Tisch. Olli Dittrich noch so, kennst du Olli Schulz? Und er so, gib mir so die Hand, aber redet sofort mit ihm weiter. Und ich habe gedacht, ich will mich jetzt freuen darüber und habe mich darüber gefreut und ist am Nebentisch und hat da gegessen. Und ich hätte ihn gerne irgendwie angesprochen auf die Supernasen und dass wir gerne ein Remake machen würden, habe ich mich dann alles nicht getraut. Der ist auch jemand, der sehr ernst wirkt, finde ich, außerhalb seiner... Hast du ihn mal kennengelernt, Mike Krüger?
Er war zweimal in der Sendung und ich fand es eigentlich jedes Mal ganz angenehm. Und hat aber auch das Gefühl, der ist eigentlich so ein No-Nonsense-Typ, der reinkommt und der die Witze kaputt dreht. Wenn er einen schlechten Tag hat, macht er dir alle Witze kaputt. Weißt du? Das ist übrigens ein geiles Hobby, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt und Leute, einen lustigen Kollegen habt, der immer Gags erzählt, einfach mal sagen, wer sich von diesem Gag angegriffen fühlt. Und das bestimmt Leute gibt, die den nicht gut finden, den Witz und so. Und das kann Mike Krüger, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, dass Tommy auch der von Mike und Tommy, derjenige gewesen ist, der nochmal ein Remake machen würde, theoretisch. Aber Mike hat keinen Bock, weil Mike hat, glaube ich, die Schäfchen im Trockenen, hat irgendwie eine Doppelhaushälfte irgendwo in Buxtehude oder sowas oder in Glückstadt, oder ich glaube Glückstadt, ne? Weiß ich nicht. Irgendwo in der Nähe von Hamburg. Und, muss den ganzen Scheiß nicht mehr haben. Da willst du seinem Italiener eine Prosciutto sich reinpfeifen und lebt in seinem Tiny House irgendwie. Tiny House mit so einem ausgebauten Vorgarten-Ding für die Nase.
Das ist ja irgendwie so ein Trend, sowieso grundsätzlich ein Trend geworden, dass man anfängt, alles wegzuschmeißen, zu entmaterialisieren. Aber stell dir mal vor, irgendwann stirbst du und alles, was du von dir überlässt, ist ein Schreibtisch, vielleicht ein paar Unterlagen, 10 CDs und 3 Bücher.
Und Tiny House.
Ja, und Tiny House. Schön, und dann müssen dann ist das innerhalb, ist dein ganzes Lebenswerk von deinen Kindern, dann zünden die das an und dann ist das Tiny House weg und dann ist auch alles weg. Nee, wenn ich sterbe, da gibt's ordentlich was zu wühlen. Den Keller, den will ich nicht ausräumen, ganz ehrlich. Und da wird also, auch
Oh Gott, was hat Opa denn aufbewahrt?
Ja, genau. Und da sind vielleicht noch ein paar schöne alte Liebesgedichte an ehemalige Freundinnen, die ich nie abgeschickt habe. Aber bestimmt auch noch ein paar USB-Stick mit meinen Lieblingspornos drauf. Da wird man eine Menge Sachen noch finden. Aber ganz ehrlich, finde ich immer noch besser als Tiny House, Matratze und nix.
Also mein USB-Stick mit
meinen
Lieblingspornos drauf.
Und dann so, oh, guck mal, das ist ein USB. Da sind vielleicht noch unveröffentlichte Songs von Olli Schulz. Ah, scheiße, sind doch nur großen Pornos drauf. Schade.
Und dann siehst du, heißt die Festplatte, heißt dann aber Papas Lieblingspornos,
Volume 1. Greatest Hits heißt die. Und dann, ach, geil, Papa. Da sind noch Songs, die können wir noch veröffentlichen, können wir noch Kohle mit Papas Kunst machen später. Und dann, scheiße, doch nur wieder Pornos, doch nur.
Ich habe mich heute mit Heinz darüber unterhalten, dass der mal in der Kolumne geschrieben hat, dass er mit Maike Kohl-Richter auf Klassenfahrt war, weil er ungefähr gleich alt war. Und Leute haben angefangen zu glauben, dass er wirklich mal fast was mit Maike Kohl-Richter hatte. Und ich finde die Vorstellung ganz lustig,
Geiles Gerücht.
Dass einer von uns beiden auch nochmal in die Hände von Maike Kohl-Richter fällt und wir dann, dass sie dann unser Erbe verwaltet, unseren Nachlass, und zwar so, wie wir das auf keinen Fall verwaltet sehen würden zu Lebzeiten. Und ja, dann sich mit der Familie zerstreitet und dann aber und dann nichts, keine Songs veröffentlicht und keiner Stiftung irgendwas gibt und so. Und dann ist nämlich der Olli Schulz-Platz auf einmal in weiter Ferne. Würdest du einen Olli Schulz, soll ich das für dich organisieren, wenn du vor mir dran bist?
Ja, ich bin auf alle Fälle vor dir dran. Und
würdest du einen Olli Schulz-Platz haben wollen? Ich würde mich dafür einsetzen. Ich meine, eine Change.org-Petition für einen Olli Schulz-Platz. Am Hauptbahnhof. Mönckebergstraße, eine Olli-Straße.
Kriegst Olli du nicht Boulevard. Hin. Da bin ich
Olli,
nicht.
Oliver.
Das kriegt, sowas kriegt Jan Delay, aber Olli Schulz kriegt das nicht in Hamburg. Dafür habe ich auch zu viel zweifelhafte Aussagen gemacht. Ich glaube, vielleicht irgendwo in so einem Fort, in Eidelstedt würde mir vielleicht was machen. Auf dem Eidelstedter Platz. Und zwar meine beiden Vorderzähne würden, ich würde gerne, die, meine beiden Vorderzähne, die mir rausgeschlagen worden sind am Eidelstedter Platz, dass die in 1,90 Meter Größe da aufgebaut sind, direkt bei der Bushaltestelle.
Genau.
Die Vorderzähne von mir.
Das ist so ein riesiges, in Messing gegossen, in Bronze oder Messing gegossen, von so einem Künstler. Olli Schulz
Schneidezähne. Von dem Typen, der mir die Zähne rausgehauen hat. Der ist, glaube ich, nämlich.
und der muss zur Strafe, der kriegt so einen großen, 10x10 Meter großen, massiven Bronzeblock und er muss das da raus mit seinen eigenen Zähnen rausnagen, bis am Ende nur noch deine Schneidezähne
ja, über sind. Große Aktionskunst.
Ja, wir müssen sowas. Wir müssen noch vielleicht ein Nudelessen organisieren, ganz privat, nur wir drei, Olaf Scholz, du und ich, weil der hat Kontakte in Hamburg, der kann das möglich machen, der ist Vizekanzler.
Olaf Scholz ist nicht mehr, ja, ist aber nicht mehr Bürgermeister und der Bürgermeister, ja, den habe ich kennengelernt Kontakte. Am Wochenende. Den habe ich kennengelernt am Wochenende. Doch, habe ich sogar ein Foto.
Wie heißt denn der Bürgermeister?
Ja, Tschetschenko oder so.
Hammerfaust. Dr. Faust.
Ja,
der hat
so, ja, so in der Art. Hamburger Bürgermeister heißt, warte mal, der Name ist so, Herr Cheng Cheng oder Herr, ist ein Chinese,
lassen Sie uns gemeinsam zuschauen, wie Olli Schulz den Namen des Bürgermeisters.
Peter Tschentscher. Das ist ein Game Changer. Doch, Peter Tschentscher. T-S-C-H-E-N. T-S-C-H-E-R. Changer. Ja. Ein Game Changer. Das ist ein Changer. Warum hat die SPD nicht Werbung gemacht? Jetzt kommt der Changer, der Game Changer. Gar nicht mal so schlecht. So,
sind nicht bald Wahlen, sind nicht bald Bürgerschaftswahlen in Hamburg? Ist das nicht so?
Könnte ich mich noch aufstellen lassen.
Für welche Partei?
Na, fürs Oliversum.
Die OPD. Die Olli-Partei Deutschlands.
Männer,
Sue,
ja, was noch, machen, ne? Wir haben noch Tickets für Montag, für Dienstag. Tickets.
Oh, genau. Montag ist die Gegenveranstaltung von Sue, unser Strip-Show von Sue Holder in der Alsterdorfer Sporthalle. 176 Tickets für 85 Euro. Weil wir hängen die ab. Weil mehr Leute können, wir haben wirklich noch Tickets für Dienstag. Es sind ein paar Tickets, noch mehrere in Verkauf gekommen, die kann man Montag.
Lass uns mal sagen, warum. Damit die Leute sich nicht wundern. Mhm. Wir haben die Bühne verkleinert. Wir haben gesagt, nein, sorry, unsere Egos sind groß genug, die Bühnen können ruhig klein sein. Und deswegen waren auf einmal.
Sag's doch, wie es ist, wir wollen noch mehr Geld, wir sind raffgierig, Jan. Wir wollen noch mehr Geld.
Kriegen wir Geld dafür?
Nee. Auf alle Fälle freuen wir uns, dass wir noch 150 Tickets anbieten können oder 160 ab Montag und versucht doch euer Glück. Und das haben wir gesagt jetzt zu.
Dankeschön, dass ihr das so gesagt habt.
Eigentlich wollten wir, dass Sue das sagt, damit das nicht so an uns klebt. Mir ist eigentlich egal, ob ihr die Tickets habt oder nicht. Sag du das doch noch einfach mal zu.
Also wir haben die Bühne verkleinert, jetzt haben wir mehr Platz im Innenraum.
Viel besser als wir.
Wir können ein paar Stühle aufstellen, genau 168. Und da kann man am Montag 10 Uhr Karten verkaufen. Das sind richtig schöne Klappstühle. Die werde ich selbst höchstpersönlich aufstellen und ablenken.
Oh, ich hätte so gern, einen Massagestuhl auf der Bühne vielleicht. Das wäre geil.
Ich hätte gerne einen Hydraulikstuhl, den man 5 Meter hochdrücken kann, dass er so hoch fährt.
Ja, mit ich so einem richtig guten Massagestuhl.
Massagestuhl.
Ich hätte gerne.
Was noch?
Mach du ruhig.
So, ich hätte gerne einen Massagestuhl, der aber auch die Waden mit massiert, weil ich habe so ein bisschen Thrombosegefahr.
Mhm. Sag mal, Spotify macht Wünsche wahr, oder?
Mhm. Wirklich?
Ist also, denn schon Weihnachten? eine Sache, die ich immer mal in meinem Leben machen wollte, wirklich mit so einem
Jochen Schweizer vom Hamburger Fernsehturm springen.
Genau. Eigentlich mit so einem großen Messer Dönerfleisch von so einem drehenden Spieß abschneiden. Aha. Das wollte ich schon immer mal. Und wenn wir noch einen Dönerspieß da irgendwie hinstellen können, der sich zirkulierend dreht, genau, dann würde ich nämlich, wenn Jan wieder politische Monologe hält, Dönerspieße ans Publikum, also so Fleisch verteilen. Mhm. Einfach so Fleisch. Oder Leute aus dem Publikum zu mir ziehen und dann müssten wir noch so ein, hier so ein, wie beim Friseur, so ein, wo man den Kopf nach hinten reinlegt zum Waschen haben. Und dann legen die Leute ihren Kopf rein und kriegen noch Dönerfleisch im Mund. Und
wäschen und dann wasche ich ihnen noch die Haare. Dönerfleisch in den Mund rein, genau.
Genau, ich schneide.
Okay.
Ja, okay. Das war's eigentlich.
Ansonsten, ja, genau. Und wenn das nicht auf der Bühne ist, flippen wir aus.
Dresche Backstage.
Und zwei Liter Kiwisaft ohne diese kleinen schwarzen Kerne.
Ja, das ist aber normal.
Was trinken wir denn? Ich würde Alkohol gern trinken. Ich würde wirklich so einen Naturradler hier reinpfeifen.
Dann schäme ich mich für dich noch. Ey, wir sind in meiner Heimat. Hallo. Meine Eltern kommen.
Guck mal, dass allein so ein Geräusch hier, weil wir im Studio, dass so ein Geräusch mal entsteht. Das kenne ich normalerweise nur von Olli, wenn er den Schreibtischstuhl nach hinten macht. Hoppsala, das ist mir umgefallen.
Der Jan ist ein richtiger Biervogel geworden.
Nein, das stimmt nicht. So, das war Fest und Flauschig für heute. Unerwartet beendet. Jetzt.
Tschüss.